Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Niklas Potthoff. Schönen guten Abend. Auch einen Tag nach der Bund-Länder-Besprechung zu den Corona-Maßnahmen gibt es Diskussionen, inwiefern man schon jetzt weiter verschärfen sollte. In Österreich ist das schon der Fall. Seit heute ist man dort wieder im Shutdown-Modus. Fast alle Geschäfte haben zu. Wir schauen auf die Situation in beiden Ländern. Derweil erlaubt das Innenministerium Behörden und Ministerien in der Bahn, jetzt gleich 2 Sitzplätze zu reservieren, um den Mindestabstand zu wahren. Denn ansonsten ist der in der Bahn nicht zwingend vorgesehen. Über diese Maßnahme und den Zustand der Deutschen Bahn, bei der es immer noch keine Reservierungspflicht gibt und volle Züge auch in Pandemiezeiten noch möglich sind, spreche ich mit Oliver Luksic, verkehrspolitischer Sprecher der FDP. Später schauen wir noch auf die Ferndebatte zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer und Emmanuel Macron über die Frage, wie abhängig die europäische Sicherheit von den USA sein sollte. Dort wurde unterdessen der Abzug tausender Truppen aus Afghanistan und dem Irak verkündet. Gestern war wieder so ein Tag, wie er derzeit circa alle 1-2 Wochen vorkommt. Man wartet gespannt, was eine Sitzung zwischen Bund und Ländern zum Thema Corona bringt. Zur Halbzeit des Lockdown-Lights stand eine Zwischenbilanz an, sowie zusätzliche Maßnahmen im Raum. Doch viel hat sich erstmal nicht geändert. Zum einen ist das nicht allzu überraschend, wenn man bedenkt, dass ein Teil der Auswirkungen der Maßnahmen vermutlich noch nicht abzusehen ist. Zum anderen aber schon, da nicht nur Kanzlerin Angela Merkel gern weitere Maßnahmen, vor allem zur Kontaktbeschränkung, in die Wege leiten wollte, um die Infektionszahlen noch besser unter Kontrolle zu kriegen. Am Tag danach ist der Frust auf beiden Seiten groß und der Ruf nach einer langfristigen Strategie wird immer lauter. Gudula Geuter.
Am Tag nach dem Treffen, bei dem sich Bund und Länder nicht einigen konnten, sind für den Co-Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Anton Hofreiter, die Schuldigen ausgemacht.
Ich kann nicht verstehen, wie es Kanzlerin Merkel und Helge Braun passieren konnte, ein solches Chaos anzurichten.
Seit dem Sonntag waren verschiedene Papiere bekannt geworden, in denen das Kanzleramt Verschärfungen der Anti-Corona-Maßnahmen vorgeschlagen hatte. Die Mehrzahl der Ministerpräsidenten wollte sich darauf nicht einlassen.
Man kann, wenn man die Pandemie ernsthaft bekämpfen will und wir uns alle einig sind, dass eine der wichtigsten Ressourcen dafür das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Maßnahmen der öffentlichen Hand ist, dann kann man nicht kurzfristigst grundlegende Maßnahmen ankündigen.
Die so gescholtene Angela Merkel dagegen machte am Morgen wiederum ihre Enttäuschung Luft.
Es zählt jeder Tag und deshalb hätte ich mir auch gestern noch ein paar mehr Beschlüsse vorstellen können.
Nach der 5-stündigen Sitzung hatten sich die Ministerpräsidenten weitgehend auf dringende Appelle beschränkt, nicht notwendige Kontakte zu vermeiden. Auf dem Wirtschaftsforum der Süddeutschen Zeitung betonte die Kanzlerin am Morgen, die Inzidenzzahlen seien zu hoch.
Deshalb bin ich da manchmal ungeduldig, das stimmt, aber insgesamt ist der Föderalismus schon eine gute Sache.
Vor allem 2 Verschärfungen hätte sich auch Kanzleramtsminister Helge Braun gewünscht, wie er im ZDF betonte.
Und das wären Kontaktbeschränkungen gewesen und mehr Infektionsschutz in der Schule, gerade bei den Älteren.
Wir hatten ja einen Vorsprung im Vergleich zu anderen europäischen Ländern und wir drohen, den jetzt zunehmend zu verlieren.
Warnte im Deutschlandfunk auch der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Am schärfsten umstritten ist der Umgang mit steigenden Zahlen in Schulen.
Also wir vom Lehrerverband sind enttäuscht, das muss ich offen gestehen,
beklagte im Bayerischen Rundfunk Hans-Peter Meidinger. Sein Verband dringt seit längerem auf geteilte Klassen und allgemeine Maskenpflicht in Schulen. Eben die sei aber zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern angesichts der dortigen Infektionszahlen nicht sinnvoll, antwortete Manuela Schwesig. Dass in Hotspots strengere Regeln gelten müssten, habe man gestern beschlossen. Ansonsten aber, so der Vorwurf der Ministerpräsidentin im ZDF, sei das Kanzleramt vorgeprescht.
Ich halte nichts von einer Salamitaktik. Wir haben gesagt, das muss gestern eine Zwischenbilanz sein und Mitte nächster Woche brauchen wir dann ein Gesamtkonzept für Dezember und Januar. Dann kann nicht im Wochenrhythmus die Schrauben anziehen.
Erst brauche man einen Überblick und dann einen Fahrplan, forderte sie und forderte im Inforadio des RBB auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke.
Die Menschen wollen Sicherheit, sie wollen nicht, dass jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird.
Für das nächste Treffen am 25. November wünscht er sich vor allem mehr Einigkeit. Zuerst aber berät morgen der Bundestag in letzter Lesung über Änderungen des Infektionsschutzgesetzes. Und Harmonie ist da nicht durchweg zu erwarten. Obwohl die Koalition zuletzt noch auf Kritik vor allem aus der Rechtswissenschaft eingegangen ist. Im Sender Radio 1 des RBB lobt der SPD-Rechtspolitiker Johannes Fechner, dass die Länder grundrechtsbeschränkende Maßnahmen nicht mehr nur auf eine dürre Generalklausel stützen sollen.
Das Parlament, wir als Volksvertretung, geben die Leitplanken vor. Wir schreiben im Gesetz, welche Maßnahmen unter welchen Voraussetzungen von den Ländern ergriffen werden können.
Achim Kessler, Gesundheitspolitiker der Linksfraktion, sieht das im Deutschlandfunk anders. Auch die neue Gesetzesfassung würde nicht verhindern, dass Kanzlerin und Ministerpräsidenten den Bundestag vor vollendete Tatsachen stellten.
Ein solches Verfahren ist einfach undemokratisch, es ist intransparent.
Die Gesetzesänderungen sollen nach dem Willen der Koalition im Eilverfahren in Kraft gesetzt werden.
Während in Deutschland also weiter über das richtige Ausmaß an Maßnahmen für die nächsten Wochen diskutiert wird, hat in Österreich heute erneut ein umfangreicher Shutdown begonnen. Die 7-Tages-Inzidenz liegt dort derzeit bei knapp unter 600 und ist damit wesentlich höher als in Deutschland. Wie schon im Frühjahr müssen jetzt fast alle Geschäfte schließen, zum Beispiel auch Friseure. Schulen müssen zum Fernunterricht zurück und die Bürgerinnen und Bürger sollen ihre Wohnungen nur noch selten verlassen. Zum Einkaufen, für die Arbeit, Arztbesuche oder um kurz mal frische Luft zu schnappen. Clemens Fehrenkotte berichtet über den Staat.
Von einem Wettlauf mit der Zeit spricht Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Die Kapazitätsgrenzen der Krankenhäuser dürften nicht überschritten werden. Am ersten Tag des landesweiten Lockdowns ist seinen Angaben zufolge die Anzahl der Neuinfektionen mit knapp 6.000 ein wenig geringer ausgefallen als die Vergleichszahl vor einer Woche. Damit sei zwar eine Stabilisierung erreicht worden, aber, Zitat, auf dramatisch hohem Niveau. Und wörtlich sagte Anschober, jetzt müssten die Zahlen schrittweise massiv sinken. Innerhalb der vergangenen 7 Tage sei die Anzahl der Covid-19-Patienten, die auf den Intensivstationen aufgenommen worden seien, um 22% gestiegen. Bis einschließlich 6. Dezember gelten nun strikte Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Mit Ausnahme von Lebensmittelläden, Apotheken, Drogerien und Banken bleiben die übrigen Geschäfte geschlossen. Obgleich der Schulbetrieb auf Fernunterricht umgestellt worden ist, nahmen zahlreiche Eltern am ersten Tag des Lockdowns das Angebot wahr, ihre Kinder in den Schulen betreuen zu lassen. Im burgenländischen Eisenstadt gab diese Mutter gegenüber dem ORF als Grund an,
für uns ist ganz schwierig. Ich habe in der Corona-Krise einen Job verloren, habe jetzt einen neuen gefunden. Das heißt, ich kann nicht zu Hause bleiben. Bin froh, dass es die Notbetreuung gibt, aber es ist ein Wahnsinn.
Den Eltern, so sagt Christina Strobnach, Direktorin einer Volksschule im Wiener 8. Stadtbezirk, seien mehrere Optionen angeboten worden.
Das eine ist, dass wir natürlich die Kinder im Distance Learning betreuen. Das ist für die Kinder, die zu Hause sind. Dann haben wir Kinder, die zur Betreuung angemeldet sind, weil die Eltern einfach den Bedarf haben, weil sie arbeiten gehen müssen oder es zu Hause einfach nicht gut bewältigen können. Und dann gibt es auch noch einen Teil Kinder, wo wir die Eltern gebeten haben, sie uns an die Schule zu schicken.
Am Nachmittag meldete das Bildungsministerium, dass landesweit rund 15% der Kinder an den Schulen waren. In den Ballungszentren lag diese Zahl teilweise deutlich höher. Bundeskanzler Kurz warb zu Beginn des knapp dreiwöchigen Lockdowns um Verständnis und Akzeptanz für diese Maßnahmen. Er wisse, dass der Bevölkerung sehr viel abverlangt werde, sagte Kurz am Morgen im ORF-Sender Ö3, vor allem Eltern und Schulkindern.
Aber wenn wir die Ansteckungszahlen nicht runterbringen, dann überlasten wir unsere Intensivstationen. Wenn wir die Ansteckungszahlen nicht runterbringen, dann kommen wir aus dem Teil-Lockdown nicht mehr heraus, weil wir nicht mehr öffnen können.
Mit den Sozialpartnern und der Ärztekammer will Kurz morgen zusammentreffen, um seinen Plan von Massentests in bestimmten Bereichen zum Ende des Lockdowns und in der breiten Bevölkerung vor Weihnachten zu forcieren. Dabei gehe es, so meldete die Austrian Presseagentur APA, um Vorbereitungen für breit angelegte Corona-Tests in der Bevölkerung, ähnlich wie sie in der Slowakei bereits stattgefunden hätten.
Die Empfehlungen an die Bürgerinnen und Bürger sind klar. Treffen Sie möglichst wenig Menschen, am besten nur noch einen anderen festen Haushalt. Diese Statistik kann aber schnell kaputt gehen, beim Shoppen an einem Samstag in einer Innenstadt zum Beispiel oder nach einer Fahrt mit der Deutschen Bahn. Seit Monaten wird über eine Reservierungspflicht gesprochen, um die Sitzplätze besser zu verteilen. Auch einen Mindestabstand gibt es bisher nicht. Zwar sind die Bahnen derzeit oft leer, doch spätestens um Weihnachten herum könnten vollere Bahnen viele Begegnungen auf engem Raum bedeuten. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundes soll das jetzt nicht mehr geschehen. Sie können sich den passenden Abstand einfach dazukaufen. Johannes Kuhn berichtet.
Mitreisende in Corona-Zeiten auf Abstand halten. Der Bund will seinen Beschäftigten bei Dienstreisen mit Flugzeug und Fernzügen dafür bis Ende März ein extra Ticket spendieren und sorgt damit für Stirnrunzeln. Zum Beispiel bei Marion Jungblut vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Denn dem Bund gehört auch die Bahn und die Bahn lehnt bislang einen garantierten Mindestabstand für alle Passagiere ab. Wenn der Bund nun aber den eigenen Mitarbeitern zum Infektionsschutz einen weiteren Platz gewähre, müsse dieser Abstand auch für alle anderen Fahrgäste möglich sein.
Entweder Schützt ein freier Mittelplatz wirklich effektiv vor Ansteckung, dann muss der grundsätzlich freigehalten werden, so dass es auch für alle gilt. Eine Zweiklassengesellschaft beim Gesundheitsschutz beim Reisen darf es nicht geben.
Klar ist aber auch, der gängige Mindestabstand von 1,50 Meter würde bedeuten, dass die Bahn 3 von 4 Plätzen von vornherein nicht verkaufen könnte. Ein großer wirtschaftlicher Schaden. Die Bahn betont deshalb, ein Reisen mit Abstand sei für alle möglich, denn das Reservierungssystem fülle bei Einzelbuchungen erst einmal alle Fensterplätze auf. Erst dann gäbe es die Gangplätze frei. Die Auslastung bei Fernzügen liege derzeit ohnehin nur bei 20-25%. Kurz, es ist genug Platz. Das sieht auch Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn so. Auf Abstandreisen sei angesichts der geringen Auslastung kein Problem.
Das ist in der Realität heute ohne Reservierung eines zweiten Sitzplatzes in der überwiegenden Zahl der Züge möglich. Von daher ist natürlich die Frage, ob das notwendig ist, den zweiten Platz zu bezahlen, durchaus zu stellen.
Heißt, das Geld für das zweite Ticket könnte sich der Staat eigentlich meistens sparen. Das Bundesinnenministerium, das für die Dienstreisen verantwortlich ist, sieht sich nun von verschiedenen Seiten unter Druck. So ging auch das Bundesverkehrsministerium, das für die Bahn zuständig ist, auf Distanz. Es handele sich bei dem Rundschreiben des Innenministeriums um ein Angebot. Allerdings sei ein extra Zwischenplatz unnötig. Wer im Verkehrsministerium arbeitet, darf entsprechend keinen zweiten Platz dazu buchen. Und dann ist da noch die Frage, ob das zweite Ticket überhaupt den Beförderungsbedingungen der Bahn entspricht. Denn dort heißt es:
Jeder Reisende darf nur einen Sitzplatz belegen.
Und eine weitere Klausel hält fest:
Der Anspruch auf den reservierten Sitzplatz erlischt, wenn er nicht durch den Reisenden 15 Minuten nach Abfahrt des Zuges von dem Bahnhof, ab dem die Reservierung erfolgt ist, eingenommen wurde.
Kurz gesagt, spätestens nach 15 Minuten ist die Zusatzbuchung wirkungslos.
Der Bericht von Johannes Kuhn. Die Deutsche Bahn stand während Corona öfters in der Kritik. Es gibt keine Reservierungspflicht für Tickets, keinen Mindestabstand zwischen angebotenen Plätzen und die Kontrolle der Maskenpflicht wurde monatelang nur lasch umgesetzt. Den Status quo der Bahn im Spätherbst bespreche ich jetzt mit Oliver Luksic, verkehrspolitischer Sprecher der FDP. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Fahren Sie momentan häufig mit der Deutschen Bahn?
Ich bin gerade eben noch mit der Bahn nach Berlin gefahren. Und ja, gelegentlich fahre ich auch mit der Bahn.
Haben Sie da momentan ein sicheres oder eher ein mulmiges Gefühl?
Ja, ich glaube, das geht mir genauso wie allen anderen Bürgern auch. Also ich nutze immer eine FFP2-Maske, wenn ich mit mehreren Leuten im Kontakt bin. Generell ist natürlich Individualverkehr, also Automobil oder Radfahren, mit Sicherheit eine bessere Lösung. Aber man ist ja öfters angewiesen auf den Verkehr.
Der Bund empfiehlt ja, dass man seine Kontakte runterfährt, sich nur mit einem Haushalt trifft im besten Fall. Wenn man auf die Deutsche Bahn aber angewiesen ist, da kann man ja in kurzer Zeit ganz viele Kontakte sammeln, ohne Mindestabstand vielleicht. Als Mitarbeiter des Bundes soll man sich jetzt ein zweites Ticket holen können, um den Platz neben sich freizuhalten. Was für eine Botschaft vermittelt das eigentlich dem Rest der Bevölkerung?
Ja, das ist auf mehreren Ebenen skandalös, weil entweder gibt es ein erhöhtes Infektionsrisiko in der Bahn, dann muss die Bundesregierung dazu informieren und dann muss ein Sitzplatzreservierungssystem auch eingeführt werden, um zu garantieren, dass alle Menschen Mindestabstände haben. Oder es gibt kein erhöhtes Risiko, dann ist aber diese Zweiklassengesellschaft so nicht akzeptabel. Und die Politik ist da generell in Erklärungsnöten. Wenn Sie mal sehen, der Bus, der im ÖPNV, der darf fahren, der Reisebus darf nicht fahren. Was sagen wir jetzt den vielen Menschen, die Einschränkungen haben? Es geht ja auch um die generelle Akzeptanz von Corona-Maßnahmen, die vielen Selbstständigen, die betroffen sind. Dass jetzt hier eine Sonderwurst quasi gebraten wird für Bundesbeamte, das ist auch generell nicht sehr hilfreich für die Akzeptanz von notwendigen Einschränkungen innerhalb der Pandemie.
Man muss dazu sagen, inzwischen ist das Bundesverkehrsministerium zum Beispiel auf Abstand gegangen und auch die Bahn AG hat ja darauf hingewiesen, dass der Anspruch auf einen Sitzplatz nach 15 Minuten erlischt, wenn der Platz nicht eingenommen worden ist. Aber zeigt diese Maßnahme des Bundes, wie hilflos der Staat beim Thema Deutsche Bahn ist? Man will sie einerseits wirtschaftlich nicht weiter belasten, aber ja nicht mal den eigenen Mitarbeitern zumuten, dort mit einem normalen Ticket zu fahren.
Das Gleiche gilt ja auch bei Flugzeugen, wo Bundesbediensteten ja auch erlaubt werden soll, einen Nebenplatz zu buchen. Da wird es ja scheinbar dann auch freigehalten. Insofern ist, glaube ich, hier wichtig, gleiches Recht für alle. Und der Bund ist auch in der Pflicht zu informieren. Deswegen ist auch meine Aufforderung, sollte es hierzu Studien geben, deren Inhalt der Öffentlichkeit noch nicht bekannt ist, beispielsweise des DLR, muss dies sofort bekannt gemacht werden. Und wir brauchen einheitliche Regeln für allen. Wir dürfen da keine Sonderregeln schaffen. Und das ist der Punkt, der jetzt sofort umgesetzt werden sollte.
Jetzt wird ja schon seit Monaten wegen der Pandemie über zum Beispiel eine Reservierungspflicht bei der Bahn diskutiert. Die gibt es nicht, die sei für Kunden unflexibel, heißt es. Wie kann es denn sein, dass ein so großes Unternehmen mit all dem Geld, das es vom Bund, vom Steuerzahler bekommt, es nicht hinbekommt, hier intelligente digitale Lösungen zu schaffen?
Wir als FDP kritisieren ja schon die ganze Zeit den staatlichen Einfluss bei der Bahn. Also ich glaube, jedes im Wettbewerb stehende private Unternehmen würde schneller auf ein solches Anliegen auch der Kunden reagieren. Es ist notwendig, ein solches digitales System einzuführen. Ich glaube, auch der Bund als Eigentümer könnte dazu die Bahn anweisen. Das ist bisher politisch nicht gewollt. Und die jetzigen Vorkommnisse mit den Bundesbediensteten zeigen ja, dass es sinnvoll und notwendig wäre, dies zu tun. Generell halte ich es auch für sehr kritisch, dass die Bahn auch in Corona alle Ausfälle oder sogar noch mehr ersetzt bekommt, während hingegen die privaten Mitbewerber auf der Schiene oder auch das Reisebusgewerbe nicht in einem solchen Maße den Schaden ersetzt bekommen. Das ist auch wettbewerbspolitisch sehr fragwürdig. Also insofern, die Bahn muss hier dringend kundenfreundlicher werden.
Und wie kann sie das genau machen? Also der Winter wird ja jetzt zum Beispiel lang, wurde uns schon oft gesagt. Was muss bei der Deutschen Bahn jetzt passieren in den nächsten Monaten?
Wir brauchen natürlich generell eine langfristige Strategie in Sachen Corona-Maßnahmen, auch im Bereich des Verkehrs. Wir haben schon seit sehr langem dazu Untersuchungen des DLR laufen, dessen Inhalte uns nicht 100% klar sind. Und wir brauchen auf jeden Fall, was die Bahn angeht, ein Sitzplatzreservierungssystem. Wenn die Fahrzahlen weiterhin so niedrig bleiben und Bund und Länder weiterhin auf einen Lockdown-Light sitzen, wird man auch die Frage stellen müssen, ob es auch sinnvoll ist, das Zugangebot in dem jetzigen Ausmaß aufrechtzuerhalten. Andere Länder haben das weiter eingeschränkt. Wir müssen natürlich die vielen Ausfälle im ÖPNV ersetzen. Aber das muss, wie gesagt, dann für alle gelten und darf nicht nur für die Deutsche Bahn so gelten.
Wenn man das Angebot wieder ein wenig einschränkt, dann werden die Züge natürlich auch wieder voller. Kommt man dann wieder zurück zu einer Reservierungspflicht?
Also ich halte eine Reservierungspflicht für sinnvoll. Ich glaube auch, dass die meisten Bahnfahrer das gerne hätten, weil es auch ein Stück weit mehr Sicherheit geben würde. Und dann würde man ja auch relativ schnell sehen, auf welchen Strecken man hier an Grenzen stößt und wohingegen allerdings am anderen Strecken das Angebot so gering ist, dass man auch darüber nachdenken kann, dies etwas auszudünnen. 5 Milliarden Euro soll jetzt ja an die DB fließen. Das ist sehr viel Geld, das auch an anderer Stelle fehlt. Also insofern, die Bahn muss natürlich ein breites Angebot aufrechterhalten, am besten mit Reservierungspflicht. Aber wenn der Lockdown über den langen Winter so weitergeht, muss man auch die Frage stellen, ob jeder Zug in Deutschland so wie bis jetzt weiterhin gefahren werden kann.
Vorausgesetzt, die Regelung vom Bund bleibt doch so bestehen. Wie reagieren jetzt wohl Menschen in Zügen an Weihnachten, wenn ein Bund-Mitarbeiter neben sich einen leeren Sitzplatz für sich reserviert hat?
Ja, ich glaube, das kann man niemandem erklären. Also entweder gibt es ein Infektionsrisiko, dann gilt das für alle. Und wir können natürlich auch keine Sonderregeln für Bundesbediensteten schaffen. Das ist auch ein verheerendes Signal für die vielen Menschen, die derzeit sich gerade in einer wirtschaftlich und sozial schwierigen Lage befinden. Insofern rufe ich den Bund dringend auf, seine Haltung zu überdenken. Oder er weist darauf hin, dass es ein solches Risiko gibt, dass es erhöht ist. Dann muss er aber dafür sorgen, dass jeder einen freien Sitzplatz neben sich hat.
Oliver Luksic, verkehrspolitischer Sprecher der FDP im Bundestag zur Situation der Deutschen Bahn und dazu, dass Mitarbeiter des Bundes sich jetzt ein zweites Ticket auf Staatskosten kaufen sollen, um den Mindestabstand zu anderen Gästen zu gewährleisten. Vielen Dank.
Danke und schönen Abend.
Und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Um Verkehrspolitik ging es heute auch im Kanzleramt, aber nicht um die Bahn, sondern um das Auto. Vertreter der Branche wurden zu einem Videogipfel eingeladen, um über die Krise der Autoindustrie zu sprechen. Klar ist, die Corona-Pandemie setzt vor allem viele Zulieferer wirtschaftlich unter Druck. Während das öffentliche Bedürfnis und der Druck nach mehr Klimaschutz und einem technologischen Wandel immer größer werden. Das inzwischen vierte Strategietreffen der Automobilindustrie stand unter dem Zeichen einer gewissen Dringlichkeit. Eigentlich nur logisch, dass die wichtigsten Ergebnisse des Gipfels dann sogar schon vor der eigentlichen Videoschalte bekannt gegeben wurden. Theo Gers.
Für die kriselnde deutsche Autoindustrie hatte sich der Autogipfel schon vor seinem Beginn gelohnt. 2 Milliarden Euro gab es schon einmal im Sommer im Rahmen des Corona-Konjunkturpakets. Jetzt kommen noch einmal gut 3 Milliarden hinzu, rechnete Wirtschaftsminister Peter Altmaier vor.
Mit dem heutigen Abend und mit dem, was die Bundesregierung anzubieten hat, schaffen wir eine wirkliche Perspektive, dass die Automobilindustrie in Deutschland ihre bislang schwerste Herausforderung und Bewährungsprobe erfolgreich meistern kann.
Die aktuelle Krise ist fremdverschuldet, Stichwort Corona, aber auch selbstverschuldet. Viel zu lange haben VW, Daimler und Co. auf Benziner und Diesel gesetzt. Jetzt, wo tausende Jobs wegfallen werden, setzen sie auf den Staat. Die erste der 3 zusätzlichen Milliarden fließt in die Kaufprämien für E-Autos. Ihre Förderung, ursprünglich sollte sie Ende 2021 auslaufen, wird verlängert bis Ende 2025. Bis dahin bleibt es auch bei den im Sommer erhöhten Fördersätzen für rein elektrische Antriebe als auch Hybridautos. Letzteres hatten Umweltschutzverbände als klimapolitisch inakzeptabel kritisiert. Peter Altmaier deshalb leicht genervt.
Ja, wir werden auch Plug-in-Hybride fördern. Allerdings wollen wir eine etwas umweltehrgeizigere Lösung bei der Reichweite der Batterien haben.
Heißt übersetzt, Plug-in-Hybride, von denen einige nicht mal 60 Kilometer elektrisch fahren können, bis dann doch der Verbrenner eingeschaltet werden muss, sollen künftig eine größere elektrische Reichweite haben. Bisher führt die geringe Reichweite dazu, dass gerade als Dienstwagen genutzte Hybride nur 18% der gefahrenen Kilometer elektrisch zurücklegen. Umweltministerin Svenja Schulze betont dagegen:
Wir wollen den Weg aus der Wirtschaftskrise verbinden mit dem Weg aus der Klimakrise. Das haben wir mit dem Konjunkturprogramm im Sommer gezeigt. Wir setzen einen Akzent ganz deutlich auf Klima, auf Zukunftstechnologien, zum Beispiel eben mit der Prämie für die Elektroautos. Und das ist genau richtig. Und das wirkt heute.
Tatsächlich haben die erhöhten Kaufprämien den E-Auto-Absatz seit dem Sommer kräftig angekurbelt. So einen Schub erhofft sich die Regierung auch bei Lkw, allerdings weniger hin zu Elektro- und anderen alternativen Antrieben wie der Brennstoffzelle. Das wird zwar auch gefördert, aber eine weit größere Summe, es ist die 2. der 3 Milliarden, fließt in die Flottenerneuerung dieselgetriebener Lkw. Mit 500 Millionen Euro können dabei Feuerwehren, Müllabfuhren und andere öffentliche Besteller alte Fahrzeuge ersetzen. Die anderen 500 Millionen gehen an private Fuhrunternehmen. Bedingung in beiden Fällen: Die neuen Lkw müssen die Euro 6-Norm erfüllen. Mit der 3. Milliarde an frischem Geld wird schließlich ein Zukunftsfonds Automobilindustrie aufgelegt. Die Mittel daraus sollen vor allem den oft mittelständischen Zulieferern helfen, den Strukturwandel zu meistern, weg vom Verbrenner hin zu Elektroantrieben. Für den Fonds hatten vor allem die IG Metall und die SPD sich eingesetzt.
Der Bericht von Theo Gers. 14 Jahre lang war der Christdemokrat Lorenz Kaffier Innenminister in Mecklenburg-Vorpommern. Seit Ende vergangener Woche ging jedoch alles ganz schnell. Ein Waffenkauf von vor knapp 3 Jahren bei einem Händler geriet in den Fokus, denn dieser Händler hatte Verbindungen zu einer rechtsextremen Gruppe. Die Waffe hatte Kaffier zum Jagen erworben. Auf eine erste Anfrage der Taz hatte er darauf verwiesen, dass der Kauf Privatsache sei. Später räumte er den Ablauf ein, betonte aber, von der Gesinnung des Verkäufers zu dem Zeitpunkt nichts gewusst zu haben. Heute ist Lorenz Kaffier nun als Innenminister zurückgetreten und sprach dabei von einer für ihn sehr großen Belastung in den letzten Tagen. Silke Hasselmann berichtet.
Nicht der Vorgang aus dem Jahr 2018, den er noch vorige Woche in einer Pressekonferenz als nicht weiter zu kommentierende Privatsache bezeichnete, war also Lorenz Kaffiers Problem. Nein, so der bis dahin dienstälteste Innenminister Deutschlands in einer persönlichen Erklärung, er habe eine Waffe bei jemandem erworben, Zitat, bei dem ich sie aus der heutigen Sicht nicht hätte erwerben dürfen. Aber nicht der Erwerb war ein Fehler, sondern mein Umgang damit. Er ärgere sich, so Lorenz Kaffier weiter, dass er die für seinen privaten Jagdgebrauch benötigte Waffe nicht besser bei einem lizenzierten Händler erworben hatte. Doch es war auch nicht dieser Umgang mit besagtem Waffenkauf, der den CDU-Politiker zu seinem dann doch überraschenden Rücktritt veranlasste, sondern das, wie er sagt, unbarmherzige und leider allzu oft undifferenzierte Mediengeschäft. Denn obgleich er sich im Lauf seiner 14-jährigen und, wie Kaffier sagt, nicht immer vergnügungssteuerpflichtigen Innenministerkarriere ein dickes Fell zugelegt habe, verletze es ihn zutiefst, dass in der Berichterstattung, Zitat, irgendeine Nähe zu rechten Kreisen suggeriert werde. Er könne diesen Vorwurf nur in aller Schärfe zurückweisen, so Lorenz Cafier in seiner Videobotschaft. Aber
die Schlagzeilen haben sich in die Köpfe der Menschen eingebrannt. Ich muss erkennen, dass ich in dieser Situation nicht mehr die nötige Autorität besitze, um das Amt des Innenministers mit ganzer Kraft bis zum September 2021 ausüben zu können. Ich trete daher als Minister für Inneres und Europa in Mecklenburg-Vorpommern mit Wirkung des heutigen Tages zurück.
14 Jahre lang hatte der frühere CDU-Landeschef Lorenz Cafier dieses Amt inne und er war im Kabinett zugleich immer auch der Stellvertreter von insgesamt 3 sozialdemokratischen Regierungschefs. Die derzeitige Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hatte sich Cafier am Sonntag zur Seite genommen und ihn um umfängliche Aufklärung gebeten. Gefeuert oder ihm den Rücktritt nahegelegt, das hat sie nicht.
Ich habe diese Entscheidung mit Respekt zur Kenntnis genommen. Ich habe über viele Jahre mit Lorenz Cafier gut, vertrauensvoll und über Parteigrenzen hinweg zum Wohle unseres Landes zusammengearbeitet. Ich finde, dass deshalb an erster Stelle das Wort Danke stehen sollte.
Auch in der oppositionellen Linksfraktion des Schweriner Landtages habe man den Rücktritt zur Kenntnis genommen, so Fraktionschefin Simone Oldenburg gegenüber dem NDR.
Aber wir sagen auch, eine wichtige Frage bleibt immerhin noch offen. Was ist los im Innenministerium? Was haben die Mitarbeitenden vielleicht ihrem Minister verschwiegen? Was haben sie nicht gesagt? Also hier gibt es viele Fragen, die zu klären sind. Der Rücktritt von Cafier ist nur der Anfang.
Tatsächlich ist die Frage unbeantwortet, wie es sein kann, dass der oberste Dienstherr von Landespolizei und Verfassungsschutz zum Zeitpunkt seines Waffenkaufes 2018 nichts von den Verbindungen des Verkäufers zur Prepper-Gruppe Nordkreuz gewusst hat. Dabei hatte das Landeskriminalamt zu diesem Zeitpunkt offenbar schon Erkenntnisse dazu. Auch Fragen nach möglichen rechtsradikalen Netzwerken innerhalb der Polizeistrukturen sind nach Meinung der Linksfraktion noch offen. Ursprünglich sollte sich Lorenz Cafier am Donnerstag im Innenausschuss den Fragen der Parlamentarier stellen. Ob er es nun auch als Ex-Innenminister noch tun wird, ist fraglich.
Nun weitere Berichte in aller Kürze. Morgen soll in Bundestag und Bundesrat über das Infektionsschutzgesetz abgestimmt werden. Demonstrationen in der Nähe wurden nun verboten. Kai Küstner.
Befriedeter Bezirk, so nennt sich jener Bereich im Regierungsviertel, in dem Versammlungen nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt sind. Dann nämlich, wenn keine Störungen für den Parlamentsbetrieb zu erwarten sind und der freie Zugang zu den Gebäuden gesichert ist. Genau diese Voraussetzungen, heißt es in einer Erklärung des Innenministeriums wörtlich, sind nicht erfüllt. 12 angemeldete Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen lehnte das Ministerium somit ab. Die Versammlungen würden intensiv beworben, so die Begründung. Es werde unter anderem dazu aufgerufen, die Zugänge zum Deutschen Bundestag und zum Bundesrat zu blockieren. Für den sogenannten befriedeten Bezirk ist das Haus von Minister Horst Seehofer zuständig. Auch Bundestagspräsident Schäuble schloss sich der Entscheidung an. Das Aus für die Proteste muss das nicht bedeuten. Geprüft werden Ausweichorte für die Versammlungen. Am Rande einer Großdemo Ende August in Berlin hatten Rechtsextreme versucht, das Parlamentsgebäude zu stürmen. Die Bilder von Reichskriegsflaggen schwenkenden Menschen auf den Stufen des Bundestags lösten Schockwellen aus und gingen um die Welt. Auf möglicherweise gewaltsame Proteste bereitet sich die Polizei auch jetzt wieder vor. Am Tag, an dem sowohl Bundestag als auch Bundesrat über die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes abstimmen.
In den Niederlanden werden die Corona-Regeln ab übermorgen leicht gelockert. Ludger Kaczmierczak.
Am Donnerstag dürfen Theater, Museen, Kinos und Bibliotheken wieder öffnen, ebenso Freizeitparks, Zoos und Schwimmbäder. Kneipen, Cafés und Restaurants hingegen bleiben weiterhin dicht. Zu Hause können Haushalte wieder 3 statt 2 Gäste pro Tag empfangen und draußen dürfen sich 4 Personen aus unterschiedlichen Haushalten treffen, bislang waren es 2. Die Corona-Zahlen seien zwar noch immer zu hoch, sagte Premier Mark Rutte, aber der Trend sei eindeutig positiv. Anfang dieses Monats meldeten die Gesundheitsbehörden noch 10.000 Neuinfektionen täglich. Aktuell sind es zwischen 4.000 und 5.000. Anfang Dezember will das Kabinett entscheiden, ob die Maßnahmen rund um Weihnachten und den Jahreswechsel weiter gelockert werden können. Noch aber, so Rutte, sei es dafür zu früh. Aus der bisherigen Empfehlung, in Geschäften, Museen und anderen öffentlichen Gebäuden einen Mundschutz zu tragen, wird zum 1. Dezember eine Maskenpflicht. Dass diese kommt, hatte Rutte bereits vor Wochen angekündigt. Mit einschränkenden Corona-Regeln, so der Regierungschef, müssten die Niederländer auf jeden Fall noch bis Mitte Januar leben.
Die sogenannten BRICS-Staaten haben sich erstmals per Videokonferenz getroffen. Russlands Präsident Wladimir Putin will auch gemeinsam bei Corona vorgehen. Karin Bentsch.
ein gemeinsames Impfstoffforschungszentrum. Und zwar möglichst schnell. Das fordert der russische Präsident Putin von den 4 anderen Wirtschaftsnationen Brasilien, Indien, China und Südafrika. Geplant sei das Zentrum bereits, doch die Umsetzung müsse beschleunigt werden. Russland sei bereit, bei der Produktion russischer Corona-Impfstoffe mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten. Es gebe bereits Vereinbarungen mit Indien und Brasilien, um klinische Studien des Sputnik-V-Impfstoffs durchzuführen und mit Pharmaunternehmen in China und Indien, um Herstellungszentren für Corona-Impfstoffe zu eröffnen, so Putin. Zum ersten Mal fand der Gipfel der BRICS-Staaten als Videokonferenz statt, wegen der Corona-Pandemie. BRICS steht für die Anfangsbuchstaben der 5 Mitgliedsländer. Neben Präsident Putin aus Russland waren die Staatschefs aus Brasilien, Indien, China und Südafrika zugeschaltet. Zusammen repräsentieren diese Staaten etwa 1/3 der Weltbevölkerung, die derzeit bei knapp 7,8 Milliarden Menschen liegt. Und die BRICS-Staaten erbringen fast 1/4 der weltweiten Wirtschaftsleistung.
Im Weltkatastrophenbericht von den Hilfsorganisationen Rotes Kreuz und Roter Halbmond warnen diese vor den Auswirkungen des Klimawandels. Sandra Bieger.
Stürme, Sintfluten, Hitzewellen, Epidemien. Insgesamt listet der Bericht weltweit 300 Naturkatastrophen für 2019 auf. Mehr als 3/4 davon waren nach Angaben der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung IFRC klima- und wetterbedingt, wie schon in den Jahren zuvor. Tendenz steigend. Arme Länder wie Sudan, Afghanistan, Bangladesch, Indien und Somalia seien von den Folgen des Klimawandels besonders betroffen. Das seien aber auch die Länder, in denen am wenigsten für den Schutz der Bevölkerung ausgegeben wird. IFRC-Generalsekretär Chapagain appelliert deshalb an nationale und internationale Geldgeber, genau dort mehr zu investieren, unter anderem in Projekte, die die Menschen vor den Folgen des Klimawandels schützen, zum Beispiel in dem Bau von Dämmen.
An der Börse geschah nach dem Anstieg der letzten Tage heute relativ wenig. Volker Hirt.
Es gibt viele Begründungen für Börsenentwicklungen, die wichtigste ist aber eher banal. Es geht um Geld. Es geht bei den allermeisten nicht darum, Teil eines Unternehmens über einen Aktienkauf an einem Konzern beteiligt zu sein. Das ist aber die eigentliche Philosophie des Aktienbesitzes. Heutzutage aber ist das eher ein Stück Aktiennostalgie und Romantik. Vor ein paar Tagen ging es richtig ab an der Börse. Es war der Impfstoffhype. Heute ging es eher gemächlich zu. Begründung? Ja, okay. Es gibt ja noch die Zeit nach Corona, da halten wir uns heute mal zurück. Als hätte man das nicht auch gestern schon gewusst. Gestern billig einkaufen, heute teuer verkaufen. Unromantisch, aber real. Die Frage, die sich stellt, ist nur, wohin geht die Reise? Und wie kann man auf den Reiseetappen möglichst viel verdienen? Bei der Richtung sind sich alle einig. Es wird bergauf gehen. Corona ist bald entzaubert. Jetzt geht's nur noch ums geschickte Kaufen und Verkaufen. Darin steckt ungeheuer Potenzial. Die Renner gestern waren die Verkaufsschlager heute und umgekehrt. Lufthansa gestern plus 7%, heute minus 0,5%. Fraport plus 6%, heute minus 1%. Auch im DAX bei vielen Werten umgekehrte Vorzeichen. Die Aktienhändler freuen sich. Viel Bewegung bei den Kursen ist der Rock'n'Roll der aktuellen Börsenkultur. Heute war mal ein bisschen Ruhe auf dem Börsentanzparkett. Spätestens morgen wird die Musik wieder spielen. Der DAX blieb unverändert. Gold gibt leicht nach, 1590 Euro pro Unze. Der Euro ein bisschen stärker, kostet 1,1865 Dollar.
Wie abhängig darf sich Europa von den USA machen? Das ist eine Frage, die nicht erst seit der Trump-Regierung im Raum steht. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte geäußert, man könne nicht unabhängig von den USA agieren. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte sie dafür offen kritisiert. Doch heute bekräftigte sie ihren Standpunkt erneut. Klaus Remme.
Annegret Kramp-Karrenbauer erweckte in ihrer Grundsatzrede heute nicht den Eindruck, als müsse sie sich korrigieren. Von wegen Fehlinterpretation der Geschichte, wie Emmanuel Macron die Bundesverteidigungsministerin kritisiert hatte, AKK bekräftigte ihren Standpunkt, demzufolge Amerika unverzichtbarer Bündnispartner für die Europäer ist.
Ohne die nuklearen und konventionellen Fähigkeiten Amerikas können Deutschland und Europa sich nicht schützen.
Aus Sicht von Kramp-Karrenbauer reicht ein Blick auf nüchterne Fakten, wie sie sagte, um diesen Befund zu belegen. Etwa, dass nahezu alle Abwehrfähigkeiten gegen ballistische Raketen in den Händen der Amerikaner sind, die unterm Strich 75% aller NATO-Fähigkeiten stellen. Dies europäisch zu kompensieren, würde Jahrzehnte dauern, sagte sie. Der französische Präsident hatte im Interview mit Le Grand Continent gesagt, er halte es für unabdingbar, dass sich Europa auf sich selbst verlassen kann, ohne Abhängigkeit von anderen. Im Kern antwortete die deutsche Verteidigungsministerin darauf heute so:
Die Idee einer strategischen Autonomie Europas geht zu weit, wenn sie die Illusion nährt, wir könnten Sicherheit, Stabilität und Wohlstand in Europa ohne die NATO und ohne die USA gewährleisten.
Kram Karrenbauer sprach zu Studierenden der Bundeswehr-Uni in Hamburg. Als Angebot an den neuen amerikanischen Präsidenten nannte sie drei Eckpunkte eines so wörtlich New Deals. Erstens,
dass wir unsere Fähigkeiten in der Verteidigung ausbauen und dafür die Verteidigungshaushalte auch in der Corona-Zeit zuverlässig stärken. Zweitens, dass Deutschland sich zu seiner Rolle in der nuklearen Teilhabe in der NATO bekennt. Und drittens, dass beim Thema China dort, wo es mit unseren Interessen vereinbar ist, eine gemeinsame Agenda Europas mit den USA gesucht wird, möglich und gewollt ist.
Um die Finanzierung der Bundeswehr langfristig festzuschreiben, sprach sich Kram-Karrenbauer für ein Verteidigungsplanungsgesetz aus. Eine unangenehme Wahrheit sei, so fügte sie hinzu, die Anforderungen an Deutschland steigen. Zur Priorisierung in Zeiten knapper Kassen von ihr so viel:
Ich werde einer Finanzierung von Großprojekten zulasten der Grundausstattung und der Mittel des täglichen Betriebes nicht zustimmen. Diesen Fehler hat die Bundeswehr in den letzten Jahrzehnten gemacht und er hat die Streitkräfte bis ins Mark getroffen. Das darf sich nicht wiederholen.
Als Großprojekte mit mittelfristiger Finanzperspektive nannte sie den Eurofighter, den Hubschrauber NH90 und die Eurodrohne. Mindestens ebenso interessant Projekte, die ungenannt blieben, das geplante taktische Luftverteidigungssystem und die im vergangenen Jahr viel zitierten deutsch-französischen Rüstungsprojekte, allen voran die Planungen für ein gemeinsames Kampfflugzeug.
Noch knapp 2 Monate ist Donald Trump als US-Präsident im Amt, bevor Joe Biden übernimmt. 2 Monate Zeit, um sich noch um das Abarbeiten von Wahlversprechen zu kümmern. So hatte Trump schon früh angekündigt, Soldatinnen und Soldaten aus Afghanistan und dem Irak nach Hause holen zu wollen. Und heute wurde ein Teilabzug der Truppen vom Pentagon bestätigt. Thilo Kössler.
Kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Präsidentenamt schafft Donald Trump weitere Fakten im Mittleren Osten und am Hindukusch. Sein geschäftsführender Verteidigungsminister bestätigte Meldungen, wonach Trump bis zum 15. Januar die Truppenstärke in Afghanistan von rund 4.500 Soldaten auf 2.500 Soldaten reduzieren wolle. Die Zahl der Soldaten im Irak solle gleichfalls um 500 auf dann 2.500 Kräfte gesenkt werden. Christopher Miller, der erst mit dem Rausschmiss von Verteidigungsminister Mark Esper vergangene Woche kommissarisch ins Amt gekommen war, teilte die Order des Präsidenten sichtlich nervös im Pentagon mit.
I am formally announcing that we will implement President Trump's orders to continue our repositioning of forces from those two countries.
An die US-Verbündeten gerichtet, sagte der geschäftsführende Pentagon-Chef, man sei zusammen einmarschiert, man müsse sich gemeinsam der Lage stellen und wenn der Zeitpunkt gekommen sei, werde man gemeinsam Afghanistan und den Irak verlassen. Miller suggerierte zudem, dass die überraschenden Abzugspläne unmittelbar vor dem Ende der Amtszeit Donald Trumps in Einklang mit bereits bekannten strategischen Zielen stünden.
This is consistent with our established plans and strategic objectives.
Gegen die Abzugspläne Donald Trumps hatten sich bereits vorab kritische Stimmen zu Wort gemeldet. So wurde bekannt, dass Verteidigungsminister Mark Esper ein vertrauliches Memo an den Präsidenten gerichtet hatte, in dem er sich auch im Namen der Verbündeten und der militärischen Führung vor Ort energisch gegen einen abrupten Abzug aussprach. Ein Umstand, der möglicherweise zu seiner umgehenden Entlassung führte. Indes ist auch aus Kreisen der Republikaner deutliche Kritik zu vernehmen. So erklärte Senator Mitch McConnell, der eigentlich ein Gefolgsmann und enger Vertrauter des Präsidenten ist, ein vorzeitiger Abzug von US-Kontingenten aus beiden Krisenländern würde unweigerlich als Niederlage und Demütigung der USA gelesen und als Sieg für den islamischen Extremismus interpretiert werden. Man dürfe das Feld nicht den radikal-islamischen Taliban und dem islamischen Staat überlassen.
Leaving the field in Afghanistan to the Taliban and ISIS would be broadcast around the world as a symbol of US defeat and humiliation and of victory. for Islamic extremism.
Mitch McConnell sprach von unabsehbaren Folgen für die Sicherheitslage in Afghanistan und im Irak, aber auch für die Verbündeten der USA. Er warnte davor, mit dem verfrühten Abzug ein gefährliches Vakuum zu schaffen, das dem Iran und Russland in die Hände spielen könnte, aber auch all jenen, die den USA Schaden zufügen wollten.
A rapid withdrawal of US forces from Afghanistan now would hurt our allies and delight the people who wish us harm.
In CNN äußerte sich der ehemalige NATO-Kommandeur James Stafridis. Weil durch den Abzug auch die Friedensgespräche mit den Taliban in Gefahr seien, nannte er Trumps Pläne nicht nur einen militärischen, sondern auch einen diplomatischen Fehler.
It's a military mistake and a diplomatic mistake.
Die Befehle von Präsident Trump seien rundherum und in jeder Hinsicht erstaunlich töricht, sagte Stafridis wörtlich.
It's astoundingly foolish from a military, strategic, diplomatic and political perspective.
Unterdessen machten in Washington Spekulationen die Runde, wonach Donald Trump kurz vor dem Ende seiner Amtszeit auch noch den Iran ins Visier nehmen könnte. Trump soll sich am vergangenen Donnerstag im Kreis enger Berater nach Optionen für einen Militärschlag gegen den Iran erkundigt haben. Vizepräsident Mike Pence, Außenminister Mike Pompeo und hohe Militärs hätten ihm jedoch dringend abgeraten, berichtete die New York Times. Das Risiko einer unberechenbaren Eskalation am Golf sei schlicht zu groß.
Kriminelle Familienclans, die sind inzwischen nicht nur Stoff für Tatortfilme oder Netflix-Serien. Dass dahinter mehr als nur actionreiche Fiktion steckt, das zeigt gerade wieder die Entwicklung beim Kunstdiebstahl im Grünen Gewölbe in Dresden. Drei Verdächtige sind inzwischen festgenommen worden und sitzen in Untersuchungshaft. Nach weiteren wird noch gesucht, ebenso wie nach der Beute. Andreas Kalb.
Nach der Großrazzia im Berliner Clan-Milieu im Zusammenhang mit dem Einbruch in das historische Grüne Gewölbe in Dresden gibt es noch keine Hinweise auf die gestohlenen Juwelen. Das hat der Sprecher der Dresdner Staatsanwaltschaft Jürgen Schmidt mitgeteilt. Sichergestellt wurden vor allem Kleidungsstücke und Datenträger. Schmidt sagte:
Die Auswertung wird natürlich auch wieder einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir bemühen uns, das so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen und wollen natürlich auch eine zeitnahe Anklageerhebung. Ganz klar ist aber auch, Gründlichkeit geht hier vor Schnelligkeit. Der Einsatz heute war natürlich auch darauf ausgerichtet, die entwendeten Juwelen zu finden. Wir haben keine Hinweise, dass die Durchsuchungen insoweit erfolgreich gelaufen sind. Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass wir auch die entwendeten Schmuckstücke wieder erlangen können.
Mehr als 1600 Beamte hatten Wohnungen, ein Café und Fahrzeuge vor allem im Berliner Stadtteil Neukölln durchsucht. Auf die Spur der Verdächtigen waren die Ermittler durch die Auswertung von Überwachungskameraaufnahmen und ein gefundenes Fluchtauto gekommen. Insgesamt gehen die Ermittler von 6 Tätern bei dem Diebstahl vor knapp einem Jahr aus. Bei der Razzia wurden nun 3 dringend Tatverdächtige im Alter von 23 bis 26 Jahren festgenommen. Gegen sie wurde inzwischen Haftbefehl erlassen. Nach 2 weiteren wird international gefahndet. Nach Polizeiangaben handelt es sich bei den Festgenommenen um Mitglieder einer arabischstämmigen Großfamilie des Berliner Remo-Clans. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden gratulierten den Ermittlern zu ihrem Fahndungserfolg. Generaldirektorin Marion Ackermann macht sich deshalb weiter Hoffnung, dass die gestohlenen Schmuckstücke doch noch gefunden werden. Ackermann sagte dem MDR:
Entweder im Zusammenhang mit den Untersuchungen in den nächsten Tagen findet man etwas oder dann in den nächsten Wochen bei den Auswertungen all dessen, was natürlich auch im Zuge deswegen beschlagnahmt worden ist. Und natürlich können wir jetzt auch präziser sagen, mit welchen Intentionen dieser Einbruch ausgeübt worden ist, eben aus dieser Clan-Kriminalität, wo es eben nicht darum geht, dass irgendein kunstliebender Einzelner im Hintergrund stand, sondern doch vermutlich wirtschaftliche Interessen oder Reputation innerhalb des Clans. Und damit kann man auch ein bisschen konkreter vielleicht sich vorstellen, wo man anfangen muss mit dem Diebesgut.
Neben Teilen der sogenannten Diamant-Rosen-Garnitur und der Brillanten-Garnitur waren aus dem Grünen Gewölbe auch Schmuckstücke gestohlen worden, die ursprünglich sächsischen Königinnen gehört hatten. Neben dem hohen materiellen Wert geht es für Sachsen deshalb auch um ein Stück seiner Geschichte.
Und damit kommen wir zu unserer Presseschau, zusammengestellt von Udo Stiel, gelesen von Nina Lendföhr.
Die Grundsatzrede von Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer findet in den Zeitungskommentaren einen großen Widerhall. Und auch in Paris wurden die Worte der CDU-Politikerin aufmerksam verfolgt. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, die Europäer müssten, Zitat, der Tatsache ins Auge sehen, dass sie auf den Schutz durch die USA angewiesen sind, sich auf diesen Schutz trotz der Rückkehr von Verstand, Vernunft und Anstand ins Weiße Haus aber immer weniger verlassen können. Auch Joe Biden verortet die größte Bedrohung für die USA in China, also nicht dort, wo die NATO zuständig wäre. Die Rhein-Pfalz aus Ludwigshafen ist anderer Meinung. Wenn die Europäer sicherheitspolitisch ernst genommen werden wollen, dann schaffen sie das nur im Verbund mit den USA. Die militärischen Fähigkeiten der Amerikaner überragen die der Europäer deutlich. Daran etwas zu ändern, wäre erstens schwierig, würde zweitens Jahrzehnte dauern und drittens unzählige Milliarden Euro verschlingen. Und dann zerstreiten sich Deutschland und Frankreich über die Sicherheitspolitik, fasst die Frankfurter Rundschau ihre Eindrücke zusammen. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer greift einen Begriff des französischen Präsidenten Macron auf und spricht von einer Illusion einer europäischen strategischen Unabhängigkeit. Macron koffert zurück, das sei eine Fehlinterpretation der Geschichte. Unterschiedliche Interessen und Ideen können befruchtend wirken. Wenn Sprachlosigkeit und Profilierungsdrang hinzukommen, wird es ungenießbar. Abschließend noch ein Blick auf den Rücktritt des Innenministers von Mecklenburg-Vorpommern Cafier. Nach den Worten der Ostsee-Zeitung aus Rostock handelt es sich um ein Erdbeben im politischen Schwerin. Das Urgestein aus MV, Kämpfer gegen Rechts, für das NPD-Verbotsverfahren und Garant für eine geräuschlos funktionierende Große Koalition, hat unterschätzt, dass Repräsentanten unseres Rechtsstaates auch im Privatleben eine Vorbildfunktion haben. Und das passiert gerade ihm, dem CDU-Granden, dessen Markenzeichen Bürgernähe und politischer Instinkt waren. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung bezeichnet Cafier als Jagdopfer, ohne den oder die Jäger konkret zu benennen. Zur neuen Kultur, die dabei zu beobachten ist, gehört eben nicht nur die berechtigte Aufmerksamkeit für einen sorglosen Umgang mit Rechtsextremisten, sondern auch das Vergnügen, ein kritikwürdiges Verhalten so lange mit Unterstellungen und Verdrehungen anzureichern, dass am Ende die öffentliche Verurteilung unweigerlich ist. Früher nannte man das Bild-Zeitungsstil. Heute gehört es, sarkastisch gesagt, zur sogenannten Zivilcourage.
Danke, Nina Lentfer, für die Presseschau und damit endet diese Sendung. Nach den Nachrichten geht es weiter mit unserem Kulturmagazin Fazit von unseren Kollegen von Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Niklas Potthoff. Danke fürs Zuhören und Ihnen noch eine gute Nacht.